ARD.
Auf der Bea Wasmut, Flanke in die Mitte, Magul, Tor, Tor, Tor!
So klang es beim Endspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft in England vor 3 Jahren. Und ab heute geht es wieder los. Die Europameisterschaft im Frauenfußball startet in der Schweiz. Die Tickets sind schon so gut wie ausverkauft und daran erkennt man echt, Frauenfußball hat eine krasse Karriere hingelegt. Wir schauen deshalb in den nächsten rund 10 Minuten, welches Potenzial steckt denn da auch aus wirtschaftlicher Sicht drin und was ist die Strategie für die Zukunft. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft. Uns findet ihr immer montags bis freitags neu in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. In Sachen Frauenfußball kennt Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion sich viel besser aus als ich. Hallo Astrid.
Das ist keine Kunst, aber Fußball geht immer. Hi Nils.
Okay, Fußball ist echt nicht meine Leidenschaft, aber deine ja umso mehr. Deswegen, ich will dich ausfragen. Und ich frage jetzt mal ganz blöd. Ich habe das Gefühl, als jemand, der Fußball jetzt nicht als Herzensprojekt hat, aber Frauenfußball irgendwie, das ist mehr geworden in den letzten Jahren. Ne? Also ich sehe es im Fernsehen, ich höre es in den Nachrichten. Oder ist das eine komische Sichtweise?
Nee, da würde ich dir absolut recht geben. Und das kann man auch an Zahlen sehen. Also in der Frauenbundesliga gab es im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, einen Zuschauerrekord in den Stadien. Mhm. Und auch in TV und Streaming ist die Sportart einfach deutlich sichtbarer geworden. Der Streaming-Riese DAZN zum Beispiel, die kennt man auch aus dem Männerfußball, da sind die ganz dominant.
Ja.
Und auch Magenta TV, die übertragen alle Spiele der Frauenbundesliga. Ab der kommenden Saison mischt auch Disney Plus damit.
Oh.
Und dafür wird auch immer mehr Geld ausgegeben. DAZN hat für die Rechte inklusive Produktion und Marketing rund 20 Millionen Euro in Frauenfußball investiert.
Mhm.
Und die Ausgaben für die Frauenbundesliga der Sender, die haben sich einfach versechzehnfacht. Zuletzt für die Bundesliga lagen die bei rund 5 Millionen Euro. Aber du wirst jetzt vielleicht an den Vergleich zum Männerfußball denken.
Ja, eben.
Ja, das ist immer noch krass. Also für die Übertragungsrechte der ersten und zweiten Männerbundesliga bekommt die Deutsche Fußballliga DFL pro Jahr rund 1,1 Milliarden Euro. Also das sind einfach mehr als 200 Mal so viel.
Das ist
die Frauen.
Immer noch ein krasser Unterschied. Ne? Also ich meine, auch wenn du gesagt hast, irgendwie bei den Frauen steigt es an auf jetzt 5 Millionen, aber im Vergleich echt zu diesen 1,1 Milliarden, krass.
Ja.
Das Argument war ja aber auch irgendwie lange, ja, Männerfußball, das interessiert doch auch einfach jeden, aber stimmt das denn so? Beziehungsweise sehen wir jetzt einfach, dass die auch gut nebeneinander funktionieren können, Männer- und Frauenfußball?
Jeden außer dich interessiert es, ne? Aber nee, genau, natürlich gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit und Interesse. Also viele Jahre wurde Frauenfußball einfach versteckt oder sogar verboten. Bis 1970 war das in Deutschland tatsächlich der Fall, wo die Sportart wurde vom DFB, also vom Deutschen Fußballbund, als unweiblich und gesundheitsschädlich bezeichnet. Und ja, genau. Und auch in anderen Ländern wurde Frauenfußball einfach systematisch unterdrückt. Und allein daher hat Männerfußball natürlich einen gewissen Entwicklungsvorsprung. Das kann man gar nicht anders sagen. Später dann ist Frauenfußball straight in die Nische gewandert, würde ich mal sagen. Also in den 2000er Jahren war die deutsche Damen-Nationalmannschaft schon mal sehr erfolgreich. Der WM-Sieg 2003, der wurde aber nicht mal live im Fernsehen gezeigt.
Mhm.
Den Durchbruch für die Sportart, den gab es dann global 2019 mit der Fußball-WM in Frankreich. Da gab es wirklich hohe Einschaltquoten, vor allem auch in den USA, in Frankreich und England. Da waren die teilweise höher als bei Männerspielen. Und seitdem sieht man einfach ganz deutlich, dass das Medieninteresse steigt. Der europäische Boom, der kam dann mit der letzten Europameisterschaft 2022 in England. Im Finale der EM standen auch Deutschland und England, also ein echter Klassiker. Und das haben sich knapp 18 Millionen Menschen angeguckt im Fernsehen, Marktanteil 65%.
Okay, und wenn die deutschen Frauen im Finale sind, klar, das gucken dann schon viele, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, wären es die Männer gewesen, ne, dann könnte man sich da wahrscheinlich deutlicher dran erinnern, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Deutschland hat übrigens, du wolltest gerade fragen, ich weiß, 1-2 nach Verlängerung verloren, aber das Team ist
schade.
Eben, genau, das Team ist aber weiterhin gut, es gab da echt einen richtigen Hype bei der WM im Jahr drauf in Neuseeland und Australien, da haben beim Auftaktspiel trotz sehr ungünstiger Anstoßzeiten trotzdem über 5 Millionen Leute eingeschaltet.
Okay, also ich nehme auf jeden Fall mit, Frauenfußball steigt in der Popularität, aber Astrid, wir sind ja eigentlich ein Wirtschaftspodcast und kein Fußballpodcast. Wie sieht denn das wirtschaftliche,
Schade.
Ja, ich weiß, wie sieht denn das wirtschaftliche Potenzial eben für Frauenfußball aus? Also du hast ja eben schon gesagt, da werden etwas höhere Summen bezahlt als früher, aber im Vergleich zum Männerfußball immer noch niedrig. Wie ist denn das denn jetzt aus wirtschaftlicher Sicht einzuordnen?
Es wird von vielen als sehr hoch eingeschätzt, dieses Potenzial. Mhm. Und das liegt auch daran, dass der Frauenfußball neue und teils auch andere Zielgruppen erschließt als der Männerfußball. Also das Fanpotenzial in Deutschland wurde mal berechnet von der Marketingagentur Two Circles. Das liegt bei knapp 8 Millionen Personen zwischen 16 und 69 Jahren. Und dabei ist besonders auffällig, dass sich die Geschlechter gleichermaßen für Frauenfußball interessieren. Also 50-50. Bei der Herrenbundesliga ist die Geschlechterverteilung der Fans aber total unausgewogen. Das interessiert nur gut ein Drittel der Frauen. Und Frauenfußball kommt wohl ganz gut an bei Menschen, die so im Marketing-Sprech als progressiv bezeichnet werden. Und um die bemüht sich die Werbung eigentlich immer gerne, weil die auch als solvent und gut gebildet gelten. Aber die sind nicht so leicht zu adressieren von der Werbung.
Aha.
Und das hängt wohl damit zusammen, dass die sich für Frauenfußball interessieren, dass viele Spielerinnen sich sehr klar gegen Homophobie aussprechen, was ja im Männerfußball nicht unbedingt der Fall ist oder ihre Sexualität auch offen leben. Auch Rassismus und Sexismus werden kritisch adressiert und diese Werte werden im Frauenfußball eben gehighlightet. Mhm. Außerdem stellt der Frauenfußball natürlich mehr Sichtbarkeit für Frauen und Mädchen in der doch eher männerdominierten Sport- und Fußballwelt dar. Und das kommt wohl bei Menschen, die das politisch und gesellschaftlich gerne sehen, auch ganz gut an. Ist nachvollziehbar, finde ich.
Und diese Menschen haben einfach Geld und dieses Geld will sozusagen auch die Wirtschaft versuchen, irgendwie zu bekommen. Macht sich das denn schon bemerkbar? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Sponsoring. Wenn die wissen, okay, das ist eine Zielgruppe, die hat viel Geld in der Tasche. Kann man da denn jetzt schon was sehen und sagen, der Frauenfußball hat ja geile, große Sponsoring-Verträge an Land geholt?
Ja, also wir sehen auf jeden Fall große Sponsoren, die sich auch ganz speziell in den Frauenfußball entwickeln und dort investieren. Mhm. Nike, Adidas, Google sind da zu nennen. Google sponsort auch die Frauenbundesliga, die heißt Google Pixel Frauenbundesliga. Der Kreditkartenanbieter Visa ist Partner der UEFA, exklusiv für den Frauenfußball. Die UEFA, also der Europäische Fußballverband, der prognostiziert auch eine Vervierfachung der Sponsoring-Einnahmen bis 2033.
Okay, also das heißt, die gucken echt positiv in die Zukunft. Warum denn? Was spielt da noch eine wichtige Rolle? Ist es diese Wahrnehmung von Frauenfußball in der Öffentlichkeit, die du angesprochen hast?
Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Strategie des DFB. Also Spielerinnen auch als öffentliche Personen aufbauen. Es gab zum Beispiel vor der letzten WM die Doku Born for This, mehr als Fußball, über die deutsche Frauennationalmannschaft. Die lief auf zahlreichen Sendern und auch Streaming-Plattformen. Und auf Social Media wird auch viel gemacht. Also die Nationalspielerin Julia Gwin, die ist ein richtiger Instagram-Star. 650.000 Menschen folgen ihr. 6-mal so viele wie der Frauen-Bundesliga folgen übrigens. Global ist allerdings noch mehr los. Also da kommen die US-Amerikanerin Alex Morgan mit 10 Millionen und die Schweizerin Alicia Lehmann mit knapp 17 Millionen Followern. Das sind mehr Follower als ihre männlichen Schweizer Kollegen haben und auch als der Tennisstar Roger Federer. Also da sieht man, die sind durchaus populär. Und der DFB hat auf jeden Fall auch einen 10-Jahres-Plan für eine Steigerung der Social-Media-Follower aufgelegt. Und auch die FIFA geht diese Strategie, hat zur vergangenen WM eine Partnerschaft mit TikTok geschlossen. Unter dem Hashtag Women's Football, der wurde 3,8 Milliarden Mal aufgerufen. Also man sieht, da ist ein Interesse da. Es wird aber auch einfach gezielter adressiert, als das vielleicht früher der Fall war.
Mhm, und da werden jetzt also auch wirklich, denn ja, Spielerinnen zu ja Stars hochentwickelt. Aber sag mal, wenn man ein Star werden soll oder ein Star ist, vergleiche ich damit auch immer sofort Geld, also wie viel Gehalt die Leute kriegen. Und ich sage mal so, Männer im Fußball bekommen doch immer so krass gute Verträge. Wie sieht das denn bei den Frauen aus?
Also es ist schon sichtbar, dass die Clubs mehr investieren in Frauen- und Mädchenfußball, dass sie die sportlichen Rahmenbedingungen damit verbessern, somit auch die Qualität der Sportlerinnen. Und man sieht es auch beim Anstieg der Grundgehälter, die die Spielerinnen bekommen. Im Schnitt liegt der aktuell bei 4.000 Euro im Monat. Denkt man jetzt, okay, kann man schon mit arbeiten. Allerdings, um davon leben zu können, ist das einfach zu gering. Denn die Karriere ist kurz, du kannst dich auch immer verletzen. Und vor allem der Vergleich mit den Männern. Ne? Also der deutsche Topspieler Florian Wirtz, der ist ja gerade zum FC Liverpool, dem englischen Meister gewechselt und der verdient jetzt laut Medienberichten einfach mal 20 Millionen Euro im Jahr. Damit würde er an einem Tag 10-mal so viel verdienen wie eine durchschnittliche weibliche Kollegin im Monat. Also pff, krass. Aber auch bei den Gehältern entwickelt sich der Frauenfußball, das muss man sagen. Vielleicht gibt die EM da einen erneuten Schub. Die Prämien dort wurden übrigens auch angehoben. Also da gibt es eine Verdopplung im Vergleich zum letzten Turnier. Also mehr Geld für die Spielerinnen, aber auch für die Verbände und die Clubs, die ihre Spielerinnen dahin abstellen. Die UEFA rechnet deshalb sogar mit einem leichten Minus bei den Turniereinnahmen. Ich sag dir aber ganz ehrlich,
das kann die sich leisten, ne?
Das werden die sich schon leisten können. Genau. Und ich meine, im Angesicht des wirtschaftlichen Potenzials des Frauenfußballs, das wir gerade besprochen haben, ja, ich denke mal, da könnte das sogar ein ganz gutes Investment sein.
Okay, alles klar. Krass. Vielen Dank für diese ganzen Infos. Das war Astrid Kühn aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Gerne.
Übrigens, wenn ihr die Spiele sehen wollt, habe ich noch eine gute Nachricht für euch. ARD und ZDF übertragen alle Spiele im Free-TV bzw. auch online in der Mediathek. Und das Finale, das ist am 27. Juli um 18 Uhr als Anstoß und im ZDF könnt ihr es dann gucken. Das war's von 10 Minuten Wirtschaft für heute. Ich bin Nils Walker und morgen hören wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.